Amen. Wir sind in der letzten Predigt von dieser Predigtreihe von den Geboten, von den 10 Geboten. Und es hat nicht 10 Predigten gegeben. Für das hat es nicht gelangt, weil Weihnachten ist einfach zu früh gekommen oder Advent. Darum habe ich auch gewisse Gebote jetzt zusammengefasst. Und zwar habe ich gefunden, die ersten 3 Gebote nehme ich zusammen und die gehören irgendwo auch zusammen. Und ich hoffe, dass die Predigt jetzt nicht so herausfordernd wird wie die anderen Predigten. Genau. Und jetzt sagen wir wahrscheinlich, ja, träum weiter. Genau. Weil die Lou hat jetzt vorhin eure Erwartungen gerade so boostet. Genau, wir wollen ihn sehen. So, Björn erklärt euch das, er kann das besser. Gut. Ah, Rita hat das gesagt, genau. Ich kenne zwar Rita nicht, aber genau. Und ich möchte den ganzen Textabschnitt, den wir heute behandeln wollen, möchte ich euch vorlesen. Und das lesen wir im 2. Buch Mose vom Vers 1 weg bis Vers 7. Und Gott, der Herr, redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Ihr merkt jetzt schon, dass wenn man die 10 Gebote so eins nach dem anderen nimmt, dann wird doch einiges jeweils ein bisschen ausgelassen. Ja, weil man will ja die 10 Gebote klar und deutlich haben. Und dass sie für sich selber stehen. Ich habe jetzt jeweils für ein Gebot eine Predigt gemacht. Und das war schon herausfordernd gewesen. Und jetzt für 3 eine Predigt. Und ich werde nicht können auf alles eingehen. Aber zuerst, als allererstes, kommt etwas, wo wir wahrscheinlich, wenn wir an die 10 Gebote denken, uns nicht in den Sinn kommt. Und das ist die sogenannte Präambel. Das Vorwort, die Einleitung von diesen Geboten. Und ich glaube, die Einleitung ist nicht einfach so, ja, ich sage euch jetzt so ein bisschen, um was das es geht, sondern das ist wie die Grundlage, auf dem stehen alle Gebote. Das ist der Boden, wo alle Gebote draufstehen und wir brauchen das, um auch die Gebote besser zu verstehen. Oder sagen wir es, richtig zu verstehen. Und da heisst es, die Präambel sagt: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und wenn wir uns überlegen, wann hat das Volk Israel die Gebote bekommen? Sie haben es am Sinai bekommen. Genau. Und ist das so 500 Jahre nachdem, dass sie aus Ägypten rausgeführt sind worden? Nein, das sind, ich weiß nicht, 40 Tage oder ungefähr, ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall sehr gleich nachdem, dass sie über das Schilfmeer aus Ägypten rausgekommen sind, sind sie an Sinai gekommen. Und dort, in dem Moment, hat Gott zu ihnen geredet und hat ihnen die 10 Gebote nachher gegeben. Dann könnte man ja sagen, ja, Gott nimmt das, weil das war ganz frisch. Sie waren ganz frisch aus Ägypten rausgeführt worden. Und darum sagt jetzt Gott ihnen, ich bin der, der euch aus Ägypten rausgeführt hat. Könnte sein, oder? Aber es ist nicht. Weil das Thema, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten rausgeführt hat, das kommt immer und immer und immer und immer wieder. Das ist der Boden von allem. Und zwar, wie hat das eigentlich angefangen mit dem Ägypten rausführen? Wie war das mit dem Mose? Mose als Schafhirt irgendwo in den Bergen, plötzlich sieht er einen Dornbusch, der brennt. Und der nicht aufhört zu brennen. Und er geht an den Dornbusch her und dann redet die Stimme zu ihm. Und das ist Gott, der aus dem Dornbusch zum Mose redet. Und dann sagt er ihm seinen Namen. Jahwe. Man weiß nicht genau, wie man das ausgesprochen hat. Aber es bedeutet so viel wie ich bin der ich bin. Oder ich bin der ewig Seiende. Also ich bin der, ich bin immer schon gsi, ich bin jetzt und ich werde immer sein. Und ich werde immer für dich sein. Das ist Gott, der sagt, ich bin dein Gott. Und wenn wir das so lesen, im 1. Mose 20, Vers 2, ich bin der Herr, dein Gott, ist euch aufgefallen, dass in eurer Bibel, dass manchmal Herr gross, mit Grossbuchstaben ist geschrieben worden. Ihr könnt das immer ersetzen mit Jahwe. Immer. Ich könnte das ersetzen mit dem, wo Gott an Mose gesagt hat im Dornbusch. Ich bin der, der immer ist, der für dich ist, der bei dir ist. Könnt ihr immer ersetzen. Und das sagt, ich bin der. Ich bin dein Gott, der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Vorher haben sie keine Gottesbeziehung gehabt. Sie haben vom Gott von Abraham, Isaac und Jakob geredet. Aber da wird Gott persönlich. Ja, und er ist ihnen als Feuersäule in der Nacht und als Wolkensäule nachher am Tag ist er mit ihnen gegangen. Sie haben ihn immer gesehen. Wir wollen Jesus über allem sehen. Sie haben gesehen, sie haben dürfen Spuren von Gott sehen. Warum ist mir das jetzt so wichtig? Warum ist mir dieser eine Vers so wichtig? Weil der ist der Boden, was heisst, los, du, ich habe dich aus dem Sklavenhaus rausgeführt. Ich habe dich aus der Gefangenschaft, aus dem ewigen Krampfen für andere, habe ich dich rausgerettet, aus dem Plagen geschlagen werden, aus deiner Not, ich habe dich rausgeholt. Dort habe ich dich gesehen, habe dich rausgeführt und ich werde dich noch weiterführen. Und wenn man nachher sagt, nachher bei der Geburt, und du sollst, kann man das ganz gut im Hebräischen als, auch übersetzen als du wirst. Also nicht du sollst, sondern du wirst. Wenn du das begriffen hast, wenn du begriffen hast, dass es der Gott ist, der dich rausgeführt hat, aus dem Ägyptenland, aus der Sklaverei, aus der Abhängigkeit, dann wird es für dich eine logische Konsequenz sein. Dann wird es logisch sein, dass ich keine anderen Götter, was soll ich mit anderen Göttern? Was soll ich mit einem anderen Gott, der irgendwo eine Statue ist, wo für den Regen steht oder für die Sonne steht? Was soll ich, wenn ich den Gott habe, der mich persönlich meint, mich rausgerettet hat aus Ägypten? Dann ist alles nur halb so schwierig. Und was heisst das für uns? Die Israeliten, die sind das kurz nachher, die haben das live erlebt. Die sind ausgezogen aus Ägypten. Es war völlig unmöglich gewesen, welches Reich lässt ein ganzes Volk von Sklaven einfach so, ja, ich finde es okay, geht mal. Wir brauchen euch nicht mehr. Ja, denkst du? Das ist ein unheimliches, ein unglaubliches Wunder, was da Gott vollbracht hat. Aber was hat das mit uns zu tun? Findest du es auch gut, dass die Israeliten aus Ägypten rausgeführt sind worden? Wer findet das gut? Ja, also wir finden das gut. Aber wer von uns berührt das jetzt ganz tief im Innersten? Ja, gut. Es ist ja Grundlage für vieles. Ja, okay. Aber wenn ich euch sage, weißt du, musst die 10 Gebote halten, weil das ist der Gott, der die Israeliten vor keine Ahnung, 4000 Jahren, 5000 Jahren aus Ägypten rausgeführt hat, super! Findest du, okay. Oh, es bringt dir nicht viel. Aber was ist das Entsprechende für uns heute? Was ist das Entsprechende für dich und für mich? Wer hat dich aus dem Sklavenhaus rausgeführt? Wer hat sein Blut gegeben, wo ein Zeichen ist, wie an diesem Türpfosten in Ägypten, dass du erlöst bist? Ja, ihr wisst ja die Antwort. Jesus hat sein Leben gegeben für dich. Jesus hat dich aus der Herrschaft vom Find, von der einen Seite, wo du nicht bei Gott bist, auf die andere Seite geführt, wo du neue Beziehungen können haben mit Gott, eine persönliche. Wo der Vorhang zwischen dem Heiligtum und dem Allerheiligsten ist verrissen und du jetzt Zugang hast zum Vater. Jesus hat sein Leben für dich gegeben, am Kreuz von Golgatha, wo du noch gar nicht an ihn gedacht hast. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben, oder? Jetzt stell dir mal überlegen. Wo wärst du heute? Wo wärst du heute ohne Jesus? Wo wärst du heute ohne Jesus? Was würde dir fehlen? Was hat er in deinem Leben da? Wir müssen keine Antwort geben, wir müssen das für euch überlegen. Was hat er für dich da? Und genau mit dieser Haltung, mit dem immer wieder daran denken, müssen wir die Gebote sehen. Immer mit dem Hintergrund. Jesus hat für dich alles gegeben. Hat dein Leben verändert. Und will es immer weiter verändern, zum Guten. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum das Jesus sagt, dass wir sollen das Abendmahl feiern und immer wieder an ihn denken, an das, was er wird tun, an den gebrochenen Leib, an das vergossene Blut am Kreuz für dich und für mich. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den ich euch möchte so aufs Herz legen. Tun dir immer wieder überlegen, wie hat Jesus dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt. In der Kleingruppe kann das sein, dass man regelmäßig auch das Abendmahl nennt, um an das zu denken und einander auch zu segnen. Und immer wieder zu überlegen, bin ich im Reinen mit ihm? Ich habe mir das überlegt, wie könnte ich die Einleitung machen? Und dann hat mir da ist mir etwas dazwischen gekommen. Aber meine Frage war dann, wie nah bist du bei ihm? Wie nah bist du bei Gott? Auf einer Skala von 0 bis 100. 100 ist die absolut innigste, nächste Intimität, wo du kein Blatt Papier dazwischen bringst, weil es so nah ist. Und 0 ist, ja, interessiert mich eigentlich nicht. Wo stehst du? Wie gross ist deine Nähe zu ihm? Und wenn du 100% sagst, also 100 von 100, dann müssen wir zusammen reden. Und wenn du 0 sagst, dann müssen wir auch zusammen reden. Und ich glaube, wir dürfen und wir sollen dort auch immer wieder ehrlich zu uns sein. Ehrlich zu mir selber. Ich bin auch immer nur 99. Wieso lacht ihr jetzt? Das ist frech. Nein, ich glaube, es geht nicht darum, eine Zahl zu sagen, aber zu wissen, wir schwanken da drin. Das ist nicht etwas, das immer gleich ist. Das ist etwas, das sich verändert. Und wisst ihr was? Es ist okay, dass es sich immer wieder auch verändert. Aber wir dürfen immer wieder auf ihn schauen und nachher zu ihm uns hinbewegen. Weil er ist so ein gnädiger und liebevoller Gott. Und es gibt immer wieder so Sachen, die zwischen dir kommen und uns stört. Und jetzt habe ich noch nicht mal über eins von diesen drei Geboten geredet, gell? Und jetzt wisst ihr, jetzt geht es lang. Aber ich will es versuchen, ein bisschen kürzer zu machen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zu selber Zeit war das völlig normal. Die Israeliten waren umgeben von Völkern, die alle möglichen Götter hatten. Und sind das blöde Leute, dass die andere Götter hatten? Ja, wir haben so ringsum, ja, Heiden und ja, da, die viel Götterei und so. Nein, das ist ein Ausdruck von dem, was sie erleben. Auch ein Stück von Dankbarkeit. Dass sie einen Sonnengott hatten, wo sie angebetet haben. Wie wichtig ist denn die Sonne? Das wissen wir heute. Und sie haben voller Dankbarkeit auch diesen Göttern gegenüber und gleichzeitig auch voll Furcht, weil sie gewusst haben, manchmal kommt es schwierig. Aber das Volk Israel, die hatten einen Gott, der das alles komplett überschattet hat. Von dem unpersönlichen Götterbild, von dem unpersönlichen Götter, wo sie einfach irgendwie haben müssen, ja, auch gnädig stimmen, ist da ein persönlicher Gott gekommen. Einer, wo erlebbar ist. Einer, wo sie persönlich meint. Und dann ist es ja gar kein Problem mehr. Sagen, okay, diese Götter, denen muss ich nicht nachlaufen. Aber dem Gott. Vor allem in dem Zusammenhang, wo ich merke, der hat mich befreit. Der hat mich erlöst. Was brauche ich einen anderen? Gott will dich exklusiv für sich. Es heisst, er ist ein eifersüchtiger Gott. Man versucht das dann ein bisschen abzuschwächen, mit zu sagen, ja, er ist ein eifernder Gott. Nein, er ist ein eifersüchtiger Gott. Warum? Weil wegen sich. Weil er findet, ja, also wenn die jetzt den anderen Göttern nachrennen, dann macht das etwas mit mir. Dann bin ich eifersüchtig. Dann fühle ich mich minderwertig. Dann fühle ich mich abgelehnt. Das ist doch Eifersucht, oder nicht? So ungefähr. Und ist das Gott? Nein, er ist nicht eifersüchtig wegen sich, sondern wegen uns. Weil er weiss doch, dass alles andere nichts zu unserem Leben gross beizutragen hat. Und natürlich sehnt er sich nach Gemeinschaft mit uns, aber er ist nicht darauf angewiesen. Ich habe einen Vers rausgesucht aus Matthäus 6, 21, was heißt, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist der Text, wo Jesus den anderen Gott so ein bisschen darstellt. Wisst ihr, wie er dem auch sagt? Mammon. Na gut, geht uns das etwas an? Wer von uns ist reich? Aha. Ui, schwierige Frage, gell? Im Verhältnis zu der Weltbevölkerung sind wir unheimlich reich. Und auf was setzen wir unser Vertrauen heute? Wir sind ganz tief verwurzelt im Kapitalismus. Tief verwurzelt. Und das ist Mammon. Das ist Mammon, wo ganz viel kaputt macht. Und das ist ein Punkt, wo ich dich bitte, darüber nachzudenken. Wie fest bin ich abhängig von dem? Gut, das ist noch überhaupt nicht. Gut, dann kommst du zu mir, reden wir darüber. Wenn du einfach plötzlich gar nichts mehr hättest und würdest auf der Straße stehen, ja, dann wirst du dann auch so. Oder das Schwierigste ist, du gewünschst 1'000 Franken irgendwo. Ja, denn früher hast du noch Steuern drauf zahlen müssen. Aha, hast du dir gar nicht gut Da hast du gar nicht gern gehabt. Und wenn wir da so ein bisschen tief schauen, merken wir, wir sind da schon. Unser Herz hängt schon an vielen Sachen. Darum überprüf, wo hängt dein Herz. Und versuch wieder näher zu ihm zu kommen, zu dem, wo dich dein Versorger ist. Leset das Ganze, Matthäus 6, ich glaube vom Vers 16 oder so, und nachher weiter. Das ist ein ganzer Text, wo es darum geht, um Sorgen. Aber wir können auch nicht auf das drauf eingehen. Und denn du sollst dir kein Götterbild machen. Was ist denn das? Es ist Gott nicht darum, Gott nicht irgendwie versuchen darzustellen oder irgendetwas, sondern es geht nicht wirklich darum, eine Götzenstatue, etwas zu haben, wo man kann davor beten. Also ein, wo man das Objekt, die Statue, wie das goldige Kalb, kann haben und es anbeten. Und du sagst, ja, das ist für uns kein Problem. Und ich möchte da sagen, das Kreuz hat das Potenzial, zu so einem Götzenbild zu werden. Es ist jetzt ganz schwierig und ganz böse, wenn ich das sage. Aber wenn man so auf das angewiesen ist, dass, wo man mehr aufs Kreuz schaut wie auf Jesus. Darum hat es das, dass wir uns an etwas dranhängen, an einen Gegenstand, an etwas, wo wir uns daran heben können. Auf der anderen Seite, was ist denn mit dem Bundeslade, das die Israeliten hatten? Du sollst weder etwas darstellen, kein Bildnis machen von etwas vom Himmel, auf der Erde, in Luft und Wasser. Was haben wir denn auf dem Deckel von der Bundeslade? Was? Zwei Cherubim. Also merken wir irgendetwas. Es ist nicht ganz so einfach, das Götzenbild. Aber es geht nicht, dass wir keine Bilder machen dürfen, sondern es geht darum, wo hängen wir unser Herz dran. Und wenn wir versuchen, auch ein Bild von Gott zu machen, ein Bildnis von Gott, dann wird das ihn ganz klein machen. Es macht ihn ganz klein. Und Gott ist viel grösser, als wir uns das irgendwie ausmalen können oder erfassen. Und er wird immer auch fremd bleiben. Er wird kann ganz nahe kommen, ganz intim sein mit uns und trotzdem irgendwie fremd. Irgendwie wird es so viele Sachen geben, die wir nicht verstehen. Ich verstand so viel nicht von Gott. Und ich mache ja so meine Liste, gell? Meine Liste, wo ich dann so aufschreibe, was ich dir gerne mal fragen will. Und die wird immer länger. Und wahrscheinlich wird es so, wenn ich ihn dann von Angesicht zu Angesicht ihn sehe. Wahrscheinlich sind die Fragen völlig irrelevant und unwichtig. Aber es ist in der Ordnung, dass wir gewisse Sachen nicht verstehen. Weil das macht ihn gross. Wenn wir ihn mit unserem Verstand fassen können, macht es ihn klein. Aber wir hätten es doch so gern, dass alles einfach und klar wäre. Und manche stimmen so, wie wenn es so einfach und klar wäre, gell? Und dann zum dritten Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich habe noch mit Leuten auch geredet und jetzt habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, gesagt, aber da musst du darüber reden. Wie ist das mit Fluchen? Wie ist das mit, wenn man sagt, oh mein Gott, oder Jesus, nein. Oder all diese Sachen. Die dürfen dir nicht sagen. Aber ich glaube, so einfach ist es auch wieder nicht. Weil ich glaube, der Name von Gott, wir haben gehört, Yahweh. Die Juden tun nicht einmal den Namen aussprechen. Sie haben Angst, ihn falsch auszusprechen. Und es gibt noch ganz andere Hintergründe, aber auf jeden Fall werden sie immer, wenn sie lesen, dann tun sie es ersetzen mit Adonai. Und wenn sie über ihn reden, dann reden sie nochmal ganz anders. Sagen sie, ich habe es nicht mehr gelesen, aber es ist nicht Adonai, sondern sie brauchen einen anderen, der weiß jeder von was, dass man redet, aber sie getrauen sich, sie werden es nicht, aussprechen. Aber der Name ist für uns, ja, da gibt es Leute mit einem einfachen Namen, wie Björn. Da gibt es Leute mit einem schwierigeren Namen, wie Marie-Louise. Oder Nathalie. Ja, wenn man vorderst sitzt, das ist auch Pech. Und für mich ist mein Name Björn, ist mir wichtig, dass man den richtig schreibt. Gell? Nicht mit Ö-Pünktli. Sondern mit einem durchgestrichenen O. Das ist nämlich das norwegische Ö. Weil das hat für mich ist das Identität auch. Wir haben halt so einen Migrant da unter euch. Ein mehrheitlich Norweger. Genau. Zum Glück komme ich aus dem Norden und nicht aus dem Süden. Aber das ist ein anderes Thema. Name gibt uns Identität. Aber in der Bibel, Name von Gott, ist viel, viel mehr. Der Name sagt viel mehr aus über seine Art, wer er ist. Der Ewige. Der Ich Bin, der Ich Bin. Herr der Heerscharen. Der, der die Unterdrückten raushebt. Der für dich ist. Der allmächtig ist. Der alles weiß. Das ist viel mehr als nur Gott. Oder Yahweh. Es drückt etwas aus von seiner Hoheit und Majestät und von seiner Größe und von seiner Vielfalt und von seiner Unergründlichkeit und von dieser Größe. Und das bedeutet sein Name. Und darum tun wir auch über diesen Namen immer wieder auch Lieder singen. Sein Name ist etwas ganz Grosses. Und nicht einfach nur eine Identifikationsdefinition. Damit wir seinen Namen, und wenn wir seinen Namen können missbrauchen, indem dass wir ihn klein und unwichtig machen. Und dort kommen wir zu dieser Geschichte mit der Oh mein Gott. Was steckt drin? Dürfen wir jetzt das oder dürfen wir das jetzt nicht? Das ist ja oft die Frage bei der Geburt, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht? Sondern es geht um viel mehr. Es geht darum, wer ist er für dich? Wir haben das in der Präambel gehabt. Er ist der, der dich herausgeführt hat, etwas Neues in dich hineingelegt hat, der dich zu einer Beziehung mit dem Vater hat fähig gemacht, der deine Schuld getragen hat, der dich frei gemacht hat. Der. Und wenn ich dann sage, oh mein Gott, meine ich denn ihn? Und das ist das, was du ganz persönlich musst überlegen. Und wir sind manchmal so auch sünderorientiert, gell? Und ich habe so einen Spruch, also wir hören ja immer wieder den Spruch, du sollst den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Genau. Und mir begegnet ja oft auch Leute, die fluchen bis an den Bach runter, gell? Vor allem so im Bausektor oder am Stammtisch, wo die Leute immer wieder gern von Gott verflucht werden. Aber sie wissen nicht, was sie tun. Also, sie wissen nicht, was sie meinen damit. Aber da ist auch irgendetwas drin. Und das heisst, wir sollen den Sünder lieben, aber die Sünde hassen. Aber das schaffen wir einfach nicht so gut. Und ich habe einen Spruch gehört von Tony Campola, das ist ein amerikanischer Pastor, und der hat gesagt, du sollst den Sünder lieben und die eigene Sünde hassen. Du sollst den Sünder lieben und deine eigene Sünde hassen. Und wie gehen wir nachher mit den Menschen um? Das heisst, du schaust nicht drauf. Wenn du jetzt auch in unseren Reihen auch Christen hast, die oh mein Gott sagen, dann musst du unbedingt einen Kommentar machen. Manchmal in aller Liebe, wenn du merkst, dass das ist wichtig, vielleicht, aber immer mit der Haltung von, hey, ich bin so für dich. Manchmal kommt das ganz lieblos über. Ganz lieblos. So wie die zu einer Frau ist gekommen, die vor dem Gottesdienst gelismet hat und gesagt hat, das darf man nicht am Sonntag machen, weil das ist Arbeit. Gell? Schau auf dich zuerst. Das ist ein gutes Beispiel vom Splitter und Balken, gell? Wo wir auch in der Bibel haben. Aber wir haben auch die Tendenz, sonst auch noch seinen Namen zu missbrauchen. Wenn wir zum Beispiel im Namen Jesu Sachen beten. Ja, im Namen Jesu heisst es. Was bedeutet das? Wenn wir etwas beten im Namen Jesu, das heisst, dass ich an seiner Stelle bete. Das heisst, dass ich bete, was er will. Bin ich immer so sicher, dass ich weiß, was er will? Im Namen Jesu sind ganz viele schwierige Sachen passiert auf dieser Welt. Und manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Lehre und das, was wir erkannt haben, dass das Nonplusultra ist, das Richtige. Da dürfen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Auch so können wir nämlich den Namen von Gott missbrauchen. Oder der Herr hat mir gesagt, das. Habt ihr das auch schon mal gehört? Oder davon gehört? Da wäre ich sehr vorsichtig. Weil das geht, das ist dann der Name von Gott missbrauchen. Ja? Wie könnte man es denn sagen? Man könnte dann sagen, ich habe den Eindruck, dass könnte es sein, dass das stimmt. Und dann ist es nicht so, dass der absolute Gott hat gesagt, und ich drücke dich jetzt an die Wand und du musst das jetzt annehmen. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Da dürfen wir sehr vorsichtig sein. Oder sollen wir vorsichtig sein. Und ganz zum Schluss, was, wenn Gott sagt, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen, was ist das Gegenteil? Was ist denn seinen Namen richtig brauchen? Weil Missbrauch heisst immer, dass es auch einen richtigen Gebrauch gibt. Und das bedeutet eigentlich, oder unter anderem, dass wir seinen Namen erheben. Dass wir ihn ehren. Dass wir ihn anschauen und staunen über ihn. Dass wir uns bewusst werden, wer er ist. Dass er sehr intim und nah ist, aber gleichzeitig fremd. Dass er viel grösser ist, als ich mir das nur vorstellen kann. Und es steht noch jemand geschrieben, dass er alle Sterne und das Universum in einer Handspanne hebt. Jetzt versuch dir mal das Universum vorzustellen. Versuch dir das vorzustellen, all die Abermilliarden von Sternen, die es gibt, die so weit weg sind, dass man nie könnte mit der schnellsten Rakete herkommen. Und er hebt das in seiner Handspanne. Oder es steht auch, dass er sein Meer in der Hand haben. So da in dieser, wie viel Wasser bringst du am da drin? Gerade die Hunde haben oder so. So zum Hund zu trinken geben, ist nicht gerade viel. Und er, es rinnt. Und er kann das ganze Meer drin haben. Das sind alles Bilder, es ist klar. Aber es zeigt etwas von seiner Grösse. Und der richtige Gebrauch von seinem Namen ist, seinen Namen zu erheben. Und ich habe euch einen Vers noch zum Schluss aufgeschrieben. Und ihr könnt jetzt fängst führen kommen. Wir wollen einen Moment jetzt nachher haben, wo wir vor dem Gott kommen und ihn anbeten. In Jesaja 43, Vers 1 steht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wir wollen so jetzt einen Moment haben, wo wir nicht auf unsere Unzulänglichkeit schauen wollen. So, wo wir so mutig vor seinem Thron herstehen und ihn anbeten. Und vielleicht auch alle Konventionen, wie man das macht mit Lobpreis und Anbetung. Die einen sitzen gerne dabei und kommen so näher zu ihm. Die anderen stehen gerne auf und tun ihre Hände auch ausstrecken zu ihm. Und das ist ganz gut. Und so, wenn du das machst, dann stand vielleicht auch ein bisschen auf die Seite, dass die hinten sind, noch vorne sehen, einfach in Rücksicht aufeinander, aber in Freiheit vor ihm. Und so können wir ohne Angst, ohne Furcht vor ihm, vor seinem Thron. Amen.